Salz in die Wunde streuen ist mein Thema. Ich denke, ihr kennt es, man benutzt Salz zum Kochen oder man kann es auch zum Putzen benutzen, geht auch. Und man kann aber auch Salz in die Wunde streuen, was natürlich sehr blöd ist. Und wenn man jetzt bei jemandem einen wunden Punkt treffen möchte, dann streut man Salz in die Wunde, sagt man dann so. Wenn man jemand immer wieder an einen wunden Punkt erinnern möchte, dann streut man Salz in die Wunde. Bei uns war das damals so, dass wir ja geheiratet haben und dann haben wir uns gleich Kinder gewünscht und das hat ja nicht gleich geklappt. Und das war auch immer so mein Wunderpunkt. Aber bevor ich da jetzt nochmal kurz drauf eingehe, gehe ich erstmal mit euch zu den 10 Geboten. Ich gehe ja mal davon aus, dass ihr sie alle kennt, aber ich habe sie euch nochmal mitgebracht. Die eine Hälfte, das ist die Beziehung zu Gott, das ist ganz arg wichtig. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst kein Bildnis machen oder Gleichnis und das anbete. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Gedenke denn des Sabbats, dass du ihn heiligst. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das ist alles so, was so zu Gott kommt. Also die Beziehung zu Gott, auch Vater und Mutter ehren, weil Gott hat uns ja Vater und Mutter gegeben. Und würden wir sie nicht ehren, dann würde da auch was nicht stimmen in der Beziehung. Und das andere ist dann die Beziehung von Menschen, also untereinander. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden und lass dich nicht gelüsten deines nächsten Hauses. Also eifersüchtig sein, das sind dann die Beziehungen, das sind die Gebote, die ja dann unsere Beziehung ausmacht, das Miteinander, das Untereinander. Und dann wiederum kommt ja dann wieder alles dann in eins. Und wir wissen, dass Jesus, als er damals lebte, viele Menschen ein Dorn im Auge war. Man hat ihn immer wieder versucht, so Fallen zu stellen, komische Fragen zu stellen, um ihn einfach anklagen zu können, um einen Punkt zu finden, da können wir dich jetzt anklagen. Und dann haben sich die Pharisäer gedacht gehabt, die hatten ja damals über 600 Gebote, und dann, die wussten ja nie, welches der Gebote ist jetzt, was der Titel 1 ist. Was jetzt das allerwichtigste Gebot ist. Und dann haben sie ja natürlich gedacht, naja, so ein Zimmermann, also ein Sohn eines Zimmermanns, der kann uns die Frage doch bestimmt nicht beantworten. Also den fragen wir jetzt mal, den tun wir jetzt mal in der Falle locken. Und das können wir nachlesen in, also ich habe die Stelle von Matthäus 22 rausgesucht, 34 bis 40, aber in Markus steht es auch oder auch im Lukas. Ich habe jetzt die Stelle eben aus dem Matthäus genommen. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatten, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihn eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragt ihn: Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Also Gott hat es doch dann eigentlich, Jesus hat es dann eigentlich ganz einfach gemacht. Er hat aus den 10 Geboten 2 gemacht. Auch wieder eins, was die Beziehung zu Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Das ist die Beziehung zu Gott, du und Gott. Und dann das andere Gebot, ebenso wichtig, ist das zweite: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Das ist dann das untereinander. Und eigentlich total easy. Von 10 Geboten müssen wir uns eigentlich nur noch 2 merken. Das sind die allerwichtigsten Gebote, die müssen wir uns merken. Und Jesus hat sie einfach zusammengefasst. Nur 2 Gebote bleiben von 600 übrig. Nun ist es ja so eine Sache mit Geboten und Verboten. Die einen halten sich dran und die anderen nicht. Bei uns in der Schule gibt es auch Verbote oder sagen wir mal Regeln. Wenn ich jetzt sage, da sitzt jemand auf der Fensterbank und ich sage, es ist verboten, auf der Fensterbank zu sitzen, dann komme ich ziemlich blöd rüber. Und deswegen sage ich am besten: Stühle sind zum Sitzen da. Aber manch einer kapiert, was ich jetzt da sagen möchte, und manch einer nicht. Und dann kommen die Diskussionen. Warum denn nicht auch auf der Fensterbank? Und dann muss ich erklären, weil es gefährlich ist. Du kannst runterfallen. Nein, ich sitze da aber gut. Und so geht es dann hin und her. Oder neulich war es auch so, dass ein Kind gekommen ist, besser gesagt zwei, die hatten ein Stück in der Hand. Und dann sage ich, was macht ihr mit den Stöcken? Wir wollen jetzt kämpfen. Dann sage ich, nein, Stöcke sind verboten. Und dann sagt doch tatsächlich der eine Knirps, ja, und was ist, wenn ich eine Angel draus bastel? Dann sage ich, nein, Stöcke sind verboten bei mir in der Betreuung. Ich will keine Stöcke. Und wenn es eine Angel ist, ich will keine Stöcke. Es sind einfach, man sucht immer Schlupflöcher. Und früher war das wohl auch so. Ich habe da mal gehört, dass man, ich habe es versucht zu googeln, aber ich bin auf keine Antwort gekommen. Aber ich denke, es hört sich raffiniert an und es könnte tatsächlich was Wahres dran sein. Ich habe mal gehört, dass die früher, wenn sie unterwegs waren und wussten, sie sind jetzt über dem Sabbat unterwegs, am Sabbat darfst du ja eigentlich nicht mit einem Kamel unterwegs sein. Und jetzt sind die wohl hingegangen und haben Wasser mitgenommen und haben sich dann auf das Wasser gesetzt. Auf dem Kamel, auf dem Wasser. Also waren sie auf dem Wasser unterwegs. Weil es war erlaubt, auf dem Wasser unterwegs zu sein am Sabbat. Also ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber es hört sich ziemlich raffiniert an und ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass sich da irgendeiner so ein Schlupfloch gesucht hat, um auf dem Wasser unterwegs zu sein. Keine Ahnung, aber es hört sich ja auf jeden Fall ziemlich raffiniert an und nach einem Schlupfloch. Früher gab es 600 Gebote, die sich zu merken waren, also ganz schön viele. Und Jesus hat sie dann auf zwei reduziert. Und jetzt müssen wir schauen. Ja, eben auf die zwei. Und wir können dann im 2. Timotheus 3 lesen, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben, also alles. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu bleiben, wie es Gott gefällt. So werden wir reife Christen als Diener Gottes fähig, in jeder Beziehung Gutes tun. Also das heißt, in jeder Beziehung zu Gott und aber auch zu Menschen immer Gutes tun. Ach, da habe ich euch ja sogar. Okay, dann gehen wir da weiter. Genau, in jeder Beziehung. Das eine Gebot geht in Richtung Gott und das betrifft die Beziehung von Gott zu Menschen. Also bedenke bei allem, was du tust, ob es Gott gefallen würde. Und genauso aber auch das andere Gebot, was ja zu den Menschen untereinander ist, denke auch immer daran, ob es deinem Nächsten gut tut oder ob du womöglich deinem Nächsten damit wehtust, wenn du das Gebot jetzt brichst oder was du machst. Manchmal macht man ja Dinge und weiß ganz genau, das schadet denen und man macht es aber trotzdem. Und ich denke, es ist gar nicht so leicht, immer den Weg zu finden. Und ich finde auch die Eifersucht. Die Eifersucht finde ich am allerschlimmsten. Die Eifersucht, die ist wie Unkraut. Also das finde ich. Und sie tut so unten arbeiten, so die Eifersucht. Und die Eifersucht ist ja auch meistens oder oft Grund dafür, für einen Diebstahl. Man sieht etwas, man möchte es haben, kann sie es nicht leisten, also klaut man es. Oder auch für Lügen, Ehebruch oder Mord. Und die Eifersucht macht viel kaputt. Sie streut Salz in die Munden und treibt einen zum Wahnsinn. Und jetzt komme ich wieder zu meinem wunden Punkt, unser Kinderwunsch. Ich war sehr, sehr eifersüchtig. Wenn ich eine Frau sah mit einem dicken Bauch, dann ist in mir die Eifersucht hochgekommen. Und ich habe immer gedacht, Mensch, der geht's aber gut. Die ist schwanger, die hat's gut. Und so waren meine Gedanken und ich habe dann quasi immer Salz in meine Wunde reingestreut. Und ich bin eigentlich nie auf die Idee gekommen, dass ich mit dieser Eifersucht anderen weh tue. Ich habe das gar nicht gemerkt. Ich habe auch, wenn eine Frau an mir vorbeigelaufen ist, ja, mit einem Kinderwagen, ich habe gar nicht reingeschaut, ich habe demonstrativ weggeschaut. Und irgendwann ist dann jemand zu mir gekommen und hat gesagt, wie kommst du auf die Idee, dass jede Frau, die schwanger ist, dass es der gut geht? Und dann sage ich, ja, sie ist doch schwanger. Ja, aber das heißt ja nicht automatisch, dass es ihr gut geht. Wenn eine Frau schwanger ist, weiß ich nicht, wie ist sie schwanger geworden. Kann ja sein, dass sie auch vergewaltigt worden ist. Oder wie geht's ihr mit der Schwangerschaft? Kann ja sein, dass sie wirklich an ihre Grenzen kommt. Oder wie geht's dem Baby? Das sind lauter solche Sachen, die weiß ich nicht. Aber ich war eifersüchtig. Und dann habe ich gemerkt, ich bin eifersüchtig, aber wäre ich auch eifersüchtig, wenn ich wüsste, was diese Frau gerade durchmacht? Was das ganze Paket hinten dran? Wäre ich dann immer noch eifersüchtig? Ja, bestimmt nicht. Je nachdem nicht tatsächlich. Vielleicht ist sie in der Existenz, also hat sie Angst. Was macht sie mit dem Baby? Wie geht's weiter? Das sind Nöte, die ich ja gar nicht kenne. Ich sehe ja nur die Frau mit dem Bauch. Und ich war froh, dass mich da jemand angesprochen hat und mir dann die Augen geöffnet hat. Und ich habe dann gemerkt, Gott will nicht, dass wir eifersüchtig sind. Er mag das gar nicht. Und langsam, ganz langsam habe ich dann angefangen, wenn eine Frau mir begegnet ist, mir mit dickem Bauch, ich habe sie gesegnet, ich habe für sie gebetet. War nicht immer leicht, aber ich hab damit angefangen und somit dann auch meine Wunden geheilt. Und als mein Papa gestorben ist, hat mir ziemlich viel gefehlt. Er ist ja quasi von heute auf morgen gestorben. Papa ist in Urlaub gegangen, nur schon nicht mehr heimgekommen. Und es war für mich furchtbar, mein Papa. Und er fehlt mir immer noch. Aber ich habe einen Papa im Himmel. Und dieser Papa im Himmel, der gibt sich so viel Mühe, mein Papa zu sein. Und er zeigt mir immer wieder, wie lieb er mich hat. Und ich darf sein wie ein klitzekleines Kind in seinen Armen. Und er begegnet mir immer wieder. Und er sagt mir auch, du musst nicht eifersüchtig sein auf die, die noch einen Papa haben. Segne diese Menschen und zeig ihnen, wie gut sie es noch haben, dass sie einen Papa haben. Und da ist es ja eigentlich genauso. Ich kann ja auch nicht sagen, nur weil du noch einen Papa hast, muss ich eifersüchtig auf dich sein. Es kann ja auch sein, dass dein Papa ja gar nicht so ein Papa ist, wie mein Papa es war. Dass dein Papa vielleicht gar nicht den Namen Papa verdient hat. Also jetzt sind gerade bei euch, aber jemand anders. Und ich denke mir, wir sollten tatsächlich wirklich nicht eifersüchtig sein. Es macht uns kaputt. Und wir sehen vielleicht nur dieser Moment, aber wir sehen nicht das ganze Paket. Und wenn du eifersüchtig auf etwas bist, bist du dann auch eifersüchtig oder wärst du dann auch eifersüchtig auf alles andere? Und so ist mein Vater im Himmel. Er ist ein wunderbarer Papa und er gibt sich wirklich die Mühe. Ganz anders, wie ein Vater es kann. Er hat ganz andere Ebene, uns zu begegnen, unser Papa im Himmel. Wenn jetzt zum Beispiel der Uwe eine Entscheidung aus Liebe für einen seiner Söhne treffen würde, dann macht er das aus Liebe. Er entscheidet, er trifft eine Entscheidung und denkt, das muss gut sein. Aber ob es wirklich die richtige Entscheidung ist, das wissen wir nicht. Das erfahren wir vielleicht oder auch gar nie. Aber das kann auch sein, oder es wird vielleicht wahrscheinlich so sein, wenn er jetzt für Sebastian eine Entscheidung trifft. Sagen wir mal, der Sebastian, der geht ja jetzt nach Karlsruhe, wir haben jetzt ein Zimmerchen für ihn. Und dann sagt er, da, Janik, wir besorgen dir jetzt auch ein Zimmer in Karlsruhe. Dann wäre das die komplett falsche Entscheidung, weil Janik ja gar nicht nach Karlsruhe will. Uwe meint's gut, er sorgt schon für die Zukunft, wir melden dich jetzt schon an und bla bla, aber es wäre nicht die richtige Entscheidung. Und so ist es aber auch mit Gott. Gott gibt jemandem etwas, aber dem anderen etwas anderes. Oder nicht gerade jetzt, sondern zu einem anderen Zeitpunkt. Das heißt, wir sollten auch da nicht eifersüchtig sein, wenn jetzt zum Beispiel der eine eine Zusage bekommt und der andere oder ein Wort und der andere nicht. Das heißt nicht, Gott hat dich nicht gesehen. Gott hat dich ganz, ganz arg lieb und du darfst seine Handschrift immer wieder sehen. Er liebt dich. Er hat dich über alles lieb. Und er würde dir niemals wehtun. Und so wie es Gott bei mir schafft, mich immer wieder zu berühren und immer wieder einen Weg zu finden, mich zu trösten, mir zu begegnen, Und das sind auch Kleinigkeiten, das muss nichts Großes sein. Das kann auch mal ein Kind sein, was mich einfach anlächelt, wo ich denke, ja, wie herzlich. Und dann sehe ich Gott, wo mich dann anlächelt. Das muss nicht immer was Großes sein. Gott möchte das auch, dass du das erleben darfst, seine Handschrift erkennen. Viel mehr als ein Vater es kann, als ein Vater hier auf Erden es kann, so kann Gott dich berühren, wenn du es möchtest. Er hat viel mehr Möglichkeiten, dir zu begegnen und mir zu begegnen und uns zu zeigen, wie sehr er uns lieb hat. Ich habe da noch das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Ich denke, ihr kennt's. Da ist der Sohn, der das der sich das Erbe auszahlen lässt und dann fortzieht, es verprasst und dann merkt er, er hat lauter falsche Freunde und er merkt, bei meinem Papa, da geht's mir doch noch am besten und selbst wenn ich ein Angestellter wäre. Und er kommt zurück an den Punkt, wo er gegangen ist, da kommt er wieder zurück zu seinem Papa. Und der Papa, der nimmt ihn auf. Er nimmt ihn auf und er hat ihn so lieb. Und er freut sich, mein Sohn ist wieder da. Wir können dann lesen, der Vater aber sprach zu seinen Knechten, schnell, hol das beste Gewand heraus und zieht es ihm an und gebt ihm einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße. Bringt das Mastkalb, schlachtet es und wir wollen essen und feiern, denn dieser, mein Sohn, war tot und lebt wieder. Er war verloren und wurde gefunden. Und sie begannen zu feiern. Der Sohn wollte eigentlich als Angestellter behandelt werden. Doch der Vater sieht in seinem Sohn sein Sohn. Und so macht er es mit uns. Er sieht in uns sein Kind. Wir können machen, was wir wollen. Aber wenn wir wieder zurückkommen an sein Vaterherz, dann sieht er sein Kind. Und er hat ein Fest gemacht. Er war glücklich. Aber er hat ja noch einen anderen Sohn. Er hatte ja zwei. Der ältere Sohn war aber auf dem Feld und als er kam und sich dann das Haus näherte, hörte er Musik und Tanz und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das bedeutete. Der aber sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das Mastkalb geschlachtet, weil er ihn gesund erhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Er war eifersüchtig. Die Eifersucht hat ihn einfach draußen gelassen. Der Sohn antwortete, er aber sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe niemals ein Gebot von dir übertreten und nie hast du mir einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern kann. Die Eifersucht kommt hoch und macht ihn so wütend und blind, dass er sich nicht einmal mit seinem Papa freuen kann, dass sein Bruder wieder da ist. Ich denke, er muss doch gemerkt haben, wie sein Vater jeden Tag an der Tür gestanden ist und nach seinem Bruder Ausschau gehalten hat. Und eigentlich hätte er sich doch mitfreuen können, dass sein Bruder wieder da ist. Stattdessen war er eifersüchtig. Und der Vater macht zum Ausdruck, egal was sein Sohn gemacht hat, es ist sein Sohn. Der Vater ist so froh, dass sein Sohn gesund wieder da ist. Man könnte jetzt eigentlich meinen, das ist ja schon der Hammer. Der eine Sohn, der das halbe Erbe verprasst hat, kommt zurück und bekommt ein Fest und der andere Sohn geht leer aus. So könnte man es meinen. Hier kommt aber wieder eben die Eifersucht hoch. Doch was der Vater zu seinem Sohn sagt, der Vater beruhigt ihn und sagt, wenn du ein Fest haben möchtest, dann mach doch. Der Sohn hatte die Möglichkeit, eifersüchtig zu sein oder wie sein Vater sich freuen zu können, dass sein Bruder da ist. Er hätte mitfeiern können, anstatt draußen zu bleiben. Wir haben immer die Wahl, Eifersucht oder Mitgefühl. Aber was sagt sein Vater? Er aber sprach zu ihm, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Ja, wisst ihr noch die Schlüsselposition? Und ich habe ja gelesen, denn die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen. wieder auf den richtigen Weg zu kommen. Also die Schrift hilft uns einfach zu sehen, wo haben wir jetzt einfach einen Fehler gemacht, wo passt es nicht ganz, wo stimmt die Beziehung nicht. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, also wirklich bekennen, dann kann uns auch nichts passieren. Ich habe euch das nochmal mitgebracht, weil ich es einfach so witzig fand. Uns kann echt nichts passieren, wenn wir sündigen, dann sind wir einfach frei.
Aber nicht für alle
Zeit. Nein, für solche.
Dieses Bild.
Ja. Das heißt also, dass wir dann ganz nah an sein Herz sein dürfen und dass wir zu seinen Füßen sitzen dürfen und ihm alles wirklich darlegen dürfen. Und wir dürfen unsere Sorgen und unsere Not ihm bringen und unsere Bitten. Und wenn du einmal denkst, das ist echt gemein, dann freu dich lieber mit der Person und vertraue darauf, dass Gott es auch immer gut mit dir meint. Ich habe ja Siegfried in der Kur besucht und das fand ich also schon der Hammer. Da war ein Haus direkt gegenüber von der Ausfahrt und der Garten war eigentlich gar nicht mal so groß, aber der Pool, der da drin war, der war riesig. Also das fand ich schon eine Frechheit. Also da habe ich auch gedacht, wir sind dann spazieren gelaufen, habe ich zu meinem Schwiegervater gesagt, so einen Pool hätte ich auch gern. Und dann hat er gesagt, gestern habe ich zufällig mit dem Besitzer gesprochen und der hat gesagt, das hat ihm 100.000 Euro gekostet. Und dann habe ich gesagt, oh, ich habe mir es anders überlegt. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt. Ich habe tatsächlich die Leute um den Pool beneidet, aber garantiert nicht um die 100.000 Euro. Und so ist es. Wir sollten tatsächlich immer darauf schauen, was oder wen beneide ich und beneide ich tatsächlich das ganze Paket. Ja, und ich selber für mich habe mir vorgenommen, dass ich gar nicht mal so eifersüchtig sein möchte, sondern eher mich mit den Mitmenschen mitfreuen möchte. Dass ich ihnen tatsächlich, ja, mein Mitgefühl oder wenn ich zu jemandem sage, ich beneide dich, dann meine ich nicht, ich beneide dich und würde dich am liebsten dir das wegnehmen, sondern ich finde es so schön, dass du das erleben darfst und das hätte ich auch gerne erlebt, aber ich gönne es dir von ganzem Herzen. Und ich möchte mich viel lieber eben mit Menschen mitfreuen und es ihnen von Herzen gönnen, denn wenn ich das kann, dann geht es meiner Seele gut. Und ich möchte darauf vertrauen, dass wenn es Gott mit anderen gut meint, er es auch mit mir gut meint. Ich wünsche dir und uns, dass uns das einfach klar wird. Gott möchte nicht, dass wir eifersüchtig sind. Viel lieber möchte er unser volles kindliches Vertrauen. Gott ist gerecht und das auf seine Art und Weise. Wir sollten aufhören, klein von Gott denken. Ich finde, wir würden Gott in so einen kleinen Rahmen reinstecken, wenn wir sagen, was du ihm getan hast, das möchte ich jetzt auch gern. Aber tut es mir denn überhaupt gut, was das andere bekommen hat? Tut es mir gut? Oder ist vielleicht für mich eher ein Schaden? Und das wissen wir nicht, aber Gott weiß es. Und ich denke, wir würden tatsächlich Gott in so einen kleinen Rahmen reinstecken und ihn darauf reduzieren, wenn wir uns mit anderen vergleichen. Was dem anderen gut tut, muss nicht immer das Gute für uns sein. Ich finde, wir sollten von anderen wegschauen und besser auf unsere Beziehung zu Gott. Denn dann kann er dir immer begegnen und das ganz individuell. Ich wünsche dir nun in der neuen Woche, schau auf dich und gib Gott, deinem Vater im Himmel, die Chance, der beste Vater der Welt zu sein. Der Herr segne dich und der Herr segne euch. Amen.
Ja, ich denke, er trifft sich an der Kaffeemaschine.